Wenn ich mit Elektroauto irgendwo hinfahre, längere Strecken, habe ich ungefähr die Geschwindigkeit mit dem VW Käfer. Und dann fahren alle an mir vorbei, selbst der kleinste alte Golf Diesel fährt an mir vorbei. Du musst aufladen und dann komme ich innen nach dem an. Darauf habe ich keine Lust. Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Benziner und der würde Sie nicht reinsetzen, dann würden Sie lesen, okay, er hat 2% weniger im Tank. Das wäre undenkbar, aber mit dem E-Auto ist es der Fall. Sie haben 2% weniger Ladung nach einer kalten Nacht. Niemand kauft das Ding, um eine Stunde an der Ladestation zu stehen. Ich bin so sage und schreibe 10 Ladestationen hingefahren und alle waren kaputt. Keine einzige hat funktioniert. Nicht mal die an der Tankstelle selber hat funktioniert. Die haben gesagt, ne, geht seit Jahren nicht mehr, steht halt da. Mir ist es schon so oft passiert, dass ich halt immer nur auf der letzten Ritz irgendwo angekommen bin. Das können sie niemandem antun, weil kein Mensch Bock auf diesen Mist hat.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Gespräch hier auf Apollo News. Heute bei uns zu Gast ist mal wieder der hier immer sehr geschätzte Don Alfonso, einer der ja großen Kolumnisten dieses Landes, man muss es so sagen, von den Kollegen von der Welt, aus Bayern extra hierher gekommen. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, schönen Tag nach Berlin.
Ja, wir wollen heute ein bisschen sprechen über das Thema Automobilindustrie. Das ist ja Ihr Leidenschaftsthema sozusagen, über das wir immer viel lesen können bei ihr. Und Sie kommen ja auch aus Ingolstadt, haben da diesen Bezug zu Ingolstadt, dieser großen Autometropole, an der man ja auch so viel zeigen kann. Ja, und jetzt hören wir aber den ganzen Tag eigentlich nur noch die Schreckensnachrichten. Man kriegt sie gar nicht mehr zusammen. 50.000 Stellenabbauten bei Volkswagen und bei Mercedes wird gespart, abgebaut. Der Gewinn bricht zusammen. Ja, das ist ja schon recht dramatisch, wie sich das jetzt zuspitzt, oder?
Ja gut, man muss natürlich eines sehen, die Debatte verläuft auf einem extrem hohen Niveau. Die deutsche Autoindustrie ist jahrzehntelang nur gewachsen, es ging immer nur nach oben. Die Umsätze sind gestiegen, die Gewinne sind gestiegen und natürlich haben wir jetzt eine Delle, aber das ist schon jammern auf einem extrem hohen Niveau. Vielen anderen geht es schlechter, wenn Sie zum Beispiel nach China schauen, wo also dann teilweise bei BYD, ich glaube, über 10.000 Leute entlassen werden. Also auch die haben ihre Schwierigkeiten und die Schwierigkeiten der deutschen Autoindustrie und besonders der Kommune, die damit zu tun haben, ist halt schlicht und einfach der Umgang damit, dass man also plötzlich sparen muss und das Gestalten dieses Sparens. Das sind sie einfach nicht gewohnt und da wird natürlich viel gejammert. Es ist natürlich klar, natürlich will auch keiner was hergeben von seinen ganzen Sachen, die er hat. Und da ist das Jammern auch dann entsprechend laut, um eben möglichst wenig tun zu müssen.
Und jetzt noch ein Wort von einem unserer Werbepartner. Wir sind ja ein Medium der begeisterten Autofahrer, von Autofahrern für Autofahrer. Und deswegen haben wir ein passendes Produkt für Sie, nämlich chemicalshark.de. Das ist ein deutsches Unternehmen für Autopflege und hochwertige Autopflege. Ist wesentlich einfacher, als man denkt. Sowohl Innen- als auch Außenpflege von Reinigern, Mikrofasertüchern, Lederpflege und Versiegelungen gibt es dort alles zu bestellen. Und besonders praktisch, das finde ich immer ganz toll, kann man sich das dort auch zu jedem Produkt auf einem YouTube-Kanal ein Video angucken, wie genau man das anwendet, denn das ist ja durchaus manchmal verwirrend, wie man dieses oder jenes Produkt jetzt genau anwendet. Also das können Sie sich dort anschauen und mit dem Code Apollo kriegen Sie auch noch 10% Rabatt und Sie unterstützen natürlich immer auch unsere Arbeit, denn die wird auch ermöglicht dank mutiger Werbepartner, die mit uns zusammenarbeiten und so unsere journalistische Arbeit auch finanzieren. Also tun Sie doch Ihrem Auto etwas Gutes, zeigen Sie Ihren Stolz als Autofahrer, schauen Sie vorbei, chemicalshark.de. Ja, aber trotzdem wird es ja schon dramatisch für die Leute, die da ihren Job verlieren.
Ja, natürlich, aber zum Beispiel in Ingolstadt ist es ja nicht so, dass die Leute einfach gefeuert werden, sondern es wird also im Rahmen von Altersregelungen abgebaut. Das heißt also, man sagt also, okay, du bist jetzt vielleicht 58, 59, du bekommst nur noch fast noch, also auf demselben Niveau noch weiter und musst halt nicht mehr mitarbeiten und dann ist die Stelle halt einfach weg. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Leute da eiskalt gefeuert werden. Gefeuert wird eher im Bereich der Zulieferer, da ist es tatsächlich so, dass der Spardruck durch Audi weitergegeben wird an die ganzen Zulieferer und die müssen dann natürlich schon schauen, wie sie klarkommen. Das betrifft dann zum Beispiel ZF Friedrichshafen, aber das ist ja Baden-Württemberg. Das betrifft uns ja nicht. Ne? Ist, ja.
Da freut man sich eher.
Die haben einen grünen Ministerpräsidenten gewählt und naja, und kurz danach kam eben die Nachricht, dass es ZF entsprechend schlecht geht. Aber die großen Arbeitgeber in Form von Automobilfabriken, die sind noch relativ gut. Tatsächlich die Skalierungseffekte nach unten, die trifft eher die Lieferanten und die sitzen ja zum großen Teil nicht in so Städten wie Ingolstadt, sondern die sitzen dann außerhalb und dann ist das nicht so dramatisch für die Stadt selber.
Erzählen Sie doch mal ein bisschen von Ingolstadt, weil das ist ja jetzt etwas, was ich mir so als Berliner nicht vorstellen. Wir haben ja hier keinerlei Industrie und keine DAX-Konzerne und nichts. Wir sind ja hier ganz arme Schlucker. Weil das ist immer für mich ein Beispiel, wenn Sie immer so ein bisschen davon erzählen, ist ja welcher Unglaublich unglaublich unfassbare, unvorstellbare Wohlstand eigentlich in diesem Land möglich ist, möglich war und eben insbesondere natürlich diese Automobilindustrie. Was macht, wie kann man sich das so vorstellen? Erzähl Sie doch mal ein bisschen.
Es ist halt so, also die Stadt selber war früher halt überhaupt nicht reich, sondern die Stadt hat tatsächlich also bis 1945 vor allen Dingen vom Militär gelebt. Es war ein großer Militärstandort und natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg war der dann feig. Aufgestiegen ist die Stadt auch nicht unbedingt mit VW, sondern es gab einen anderen Konzern, Schubert und Salzer, Strickmaschinen, damals Weltmarktführer. Der hat die Stadt schon über die 50er Jahre hinweg gerettet und dann gab es in den 60er Jahren eine große Krise für VW, weil die halt schon immer noch diesen alten Motor gebaut haben, also Heckmotor und natürlich also auch noch Kolben, also den Boxermotor, und das wollte halt irgendwann keiner mehr. Und da sind in Ingolstadt tatsächlich dann sehr viele alte Autos auf Halde produziert worden, wie davor auch schon relativ viele Motorräder auf Halde produziert worden, die damals keiner mehr gebraucht hat. Und dann kam Ende der 60er Jahre die Idee, dass man also einen neuen Motor entwickelt, damals noch über Mercedes-Benz, die damals die Mehrheit hatten bei Audi. Und das ist dann aber vom VW aufgekauft worden und daraus entstand dann der Audi 80. Und das ist dann praktisch so ein, wie soll ich sagen, so mittleres Management-Auto geworden. Also Leute, die nicht reich genug waren, sich ein Mercedes zu kaufen, haben halt so ein Audi gekauft oder ein BMW. Und diese Autos haben sich jetzt sehr gut verkauft und dann kam eben in den Anfang der 80er die Idee, wir machen da ein Rennauto draus und bauen den Audi Quattro. Und das hat der Firma letztendlich den Schub gegeben, weil dann kam plötzlich, also aus diesem langweiligen Beamtenauto wurde dann plötzlich ein Rennauto und alle fanden es toll und alle wollten diesen Quattro sehen und der war blitzschnell und ein großartiges Auto. Und dann kam die DTM und alles Mögliche. Und damit begann eben dieser große Aufstieg von zum Luxushersteller. Und das hat Audi sehr gut gemacht. Das lief also einerseits natürlich über die Rennerfolge, auf der anderen Seite aber auch über diese bizarre Qualität in dieser Firma, als ich bei der Audi gearbeitet hat. Da sind die Meister tatsächlich noch mit einem Stück Holz durch die Gegend gerannt und haben mit allen Fugen rumgeführt mit dem Stück Holz, ob das auch wirklich funktioniert. Ob das wirklich überall gleich reinpasst. Und diese Verantwortung für Qualität war da so extrem, dass halt die ganze Firma mitgenommen wurde und alle auch mitgezogen haben. Und auf die Art und Weise hat man halt diese Qualität auch durchgesetzt bei der Autoherstellerei. Also es hat wirklich funktioniert und ich muss ehrlich sagen, meine Mutter fährt selber Audi. Das Ding war nicht teuer, es war ein Audi A3 und fährt nach 21 Jahren wie neu. Also es ist einfach nie was kaputt gewesen, außer einem Maler, der mal einen Schlauch angeknabbert hat. Und das ist einfach Qualität. Und natürlich kauft man das gerne, weil man weiß, dann sind die Unterhaltskosten gering. Und auf die Art und Weise kam eben der Erfolg der Firma. Also Rennerfolge plus Qualität, muss man einfach ehrlichkeitshalber sagen. Und natürlich konnte Audi dann natürlich auch die Preise erhöhen und die Gewinne erhöhen und dadurch verdient die Firma mehr. Und dadurch geht auch mehr Geld an die Mitarbeiter. Also die Reichtum kommt jetzt eigentlich dadurch, dass also die Gewinne auch wieder ausgeschüttet werden an die Mitarbeiter und die verdienen halt dann sehr gut. Und das hebt natürlich das gesamte Niveau der Stadt an, weil wenn man bei der Audi, sagen wir mal, als Facharbeiter 70.000 Euro pro Monat verdient oder pro Jahr verdient, dann muss der Rest der Stadt auch nachziehen, um Arbeiter zu halten. Und das passiert dann in Ingolstadt und auf die Art und Weise steigt halt die ganze Stadt nach oben. Die Gebäude werden teurer, die Immobilien werden teurer, die Mieten werden teurer und so. Steigt das gesamte Gefüge nach oben und die Stadt wird reich.
Mhm. Ja, und die, also das ist, wie Sie das jetzt so beschreiben, diese ganze Qualität und so weiter, das wird ja jetzt oft auch so ein bisschen gesagt, naja, aber jetzt die Chinesen haben uns ja schon abgehängt und wie stark ist diese Automobilindustrie und so weiter, die könnte das ja eigentlich doch weitertragen.
Oder? Das ist totaler Quatsch. Also diese Sache mit diesem Chinesen, ich meine, ich fahre die ja, ich teste die ja persönlich bei der Welt. Fahren Sie mal mit einem chinesischen Auto im verschneiten Pass und nachher mit einem Audi Allradantrieb. Das sind Weltenunterschied. Die Deutschen haben einfach Jahrzehnte Erfahrung mit dem Thema Traktion, mit dem Thema Fahrwerk. Das können die Deutschen einfach um Klassen besser. Und genauso ist es halt auch mit dem, was Chinesen bauen. Wissen Sie, wenn Sie ein Chinese ein Oberklassenauto baut, dann denkt der an einen Parteifunktionär, der zu seiner Konkubine fährt. Wenn ein Deutscher ein Oberklassenauto baut, dann denkt er an einen mittleren Manager, der mit 250 auf der Autobahn die Sau rauslässt. Und dafür werden die Autos gebaut. Wenn Sie beim Audi mit 250 über die Autobahn fahren, mit dem Q5, kommen Sie sich vor wie im Konzertsaal. Wenn Sie das mit dem chinesischen Auto machen, haben Sie Todesangst, weil die Dinger die Kurven nicht mitnehmen. Da geht das Heck hinten hoch. Die Autos haben einfach keine richtige Federung. Die Federung ist viel zu überdämpft. Das heißt, also die Räder gehen viel zu langsam wieder raus und sie haben keinen Grip hinten. Also das ist unvergleichlich. Das heißt also, wenn Sie für ein deutsches Vorstellung ein Auto fahren wollen, dann kaufen Sie sich ein deutsches Auto. Und wenn Sie für chinesische Vorstellungen wollen, dann können Sie ein chinesisches kaufen. Aber die Vorstellung, dass alle Autos überall gleich gut funktionieren, ist einfach falsch. Und das ist eben der Unterschied, da die Deutschen halt schlichten einfach Autos für relativ extreme Bedingungen bauen, die sich man sich woanders kaum vorstellen kann oder einfach nicht mitmacht. Weil man halt nicht über die Autobahn ballert, so wie ich gestern hierher gefahren bin mit 190. Macht man halt in anderen Ländern nicht.
Die deutsche Automobilindustrie ist sozusagen immer noch Avantgarde.
Naja, es hängt davon ab, was sich also an der Avantgarde betrifft, zu zeichnen. Natürlich ist es so, dass, wie soll ich das erklären? Also, es ist halt eine Frage, wo geht's hin? Wenn Sie jetzt sagen, okay, wir wollen komplett auf elektrisch umstellen, dann ist es tatsächlich so, dass beim reinen Bauen der Batterien, also nur bei der Technologie, wie man Batterien zusammensetzt, wie man also die Chemie der Batterien macht, da ist China tatsächlich führend, weil das tatsächlich Konzerne sind, die also mit einem immensen Aufwand und mit unheimlich vielen Ingenieuren daran arbeiten. Das ist in Deutschland in der Form nicht möglich. Aber ein Auto ist mehr als eine Batterie. Vor allen Dingen ist halt auch die Frage, ich meine, natürlich sagen alle, Elektro wird sich zu Ende durchsetzen. Ich bin so viele Elektroautos gefahren und ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil, schauen Sie, ich bin gestern hier nach Berlin gefahren. Ich habe mich in einen relativ billigen 220D BMW gesetzt und bin hergefahren und habe 4 Stunden 31 von Ingolstadt aus gebraucht. Wenn ich das mit einem E-Auto machen würde, müsste ich erst in Goldkronach runter und da einmal aufladen und dann Linde nochmal aufladen. Wenn ich dann in Berlin noch ein bisschen rumfahre, dann sitze ich in Berlin wieder da und habe wieder keinen Strom mehr. Und das nur, wenn ich anfange mit Tempo 130, 140 zu fahren. Und bei dem BMW setze ich mich rein, tritt aufs Gas und fahre durch. Mach mir keinen einzigen Gedanken. Jetzt können Sie sagen natürlich, okay, das ist etwas, was die Umwelt kaputt macht und das Klima und das andere ist total schonend, obwohl es der Strom aus dem Atomkraftwerk kommt, aus dem Kohlekraftwerk. Aber ich glaube, da ist die letzte Messe noch nicht gelesen, weil diese 1,5 Stunden, die ich länger brauchen würde und die das momentan vielleicht mit Benzin auch mit 10 Euro mehr kostet, das ist es mir wert. Ich will nicht 1,5 Stunden irgendwie an einer hässlichen, runtergerockten Autobahnladestation im Dunkeln stehen oder im Regen. Ich will einfach durchfahren. Und wenn es nämlich 10 Euro mehr fürs Benzin kostet, dann ist mir das völlig egal, weil meine Lebensstunde mehr wert ist als diese 10 Euro da.
Ja, Sie sind ja ein großer Autotester. Das ist ja die Hälfte Ihrer Kolumnen bestehen ja nur daraus. Ja. Was würden Sie denn sagen? Sie haben ja jetzt viele Elektroautos und Verbrenner. Diese Frage, ist das Elektroauto die Zukunft, wird ja immer gestellt. Und was so lustig ist, es wird ja immer so vermischt. Es wird immer vermischt, die Frage, gut, einerseits wegen dem Klimawandel und so weiter, ja. Aber auf der anderen Seite heißt es ja auch, das Elektroauto will sich sowieso durchsetzen, weil es auch einfach besser ist. Und die Frage, die ist ja offen.
Es ist nicht besser. Also ganz ehrlich, ich meine, setzen Sie sich mal auf eine Rennstrecke oder auf einen Pass, der frei ist und fahren mit dem Elektroauto hoch. Sie haben halt natürlich teilweise bis zu 650 PS oder auch noch mehr, aber Sie haben halt 2,5 Tonnen Blei am Bein. Und wenn Sie in eine Kurve reinkommen, dann reagieren 2,5 Tonnen anders als irgendwie ein kleiner, leichter Sportwagen mit 1 Tonne und 300 PS. Und deshalb fahren sie halt mit sowas wie einem Lotus, mit einem Alpine von Renault, fahren sie halt doppelt so viel, viel schneller hoch, als wenn sie jetzt irgendwie so eine 400 PS Kiste unterm Hintern haben, die halt 2,5 Tonnen wiegt. Weil sie müssen sich ja vorstellen, dass sie fahren in eine Kurve rein, da brauchen sie den perfekten Bremspunkt. Und mit 2,5 Tonnen am Bein, den zu finden, mit einer matschigen Bremse, die erstmal rekuperiert, weil sie erstmal diese Rekuperation ist von der Energie auf das Ding, ist ganz anders, als wenn sie halt eine richtige Bremse haben, muss sie reintreten, einen exakten Druckpunkt haben und genau wissen, da muss ich jetzt bremsen. Und deshalb fahren sie da viel leichter und viel angenehmer auch als mit so einem schweren Klunker. Und natürlich, wenn sie jetzt nur auf der Autobahn fahren mit Tempo 100, dann kann es sein, dass sie mit diesen Dingern auch mal 300 Kilometer weit kommen. Aber wenn sie fahren wie ein Deutscher fährt, und ich denke, ich fahre wie ein Deutscher fährt, also halt, ne, also ich möchte halt ankommen. So. Und da fahre ich halt immer so zwischen 120 und 200. Also noch nicht übertrieben schnell, aber so in dem Bereich. Da laufen die Elektroautos so 100 Kilometer und sind nachher platt. Wenn ich ein richtiges Elektroauto nehme, wie zum Beispiel den Ioniq 5N, also der 650 PS, und den voll ausfahre, dann ist der nach ungefähr 90 Kilometer platt. Wenn ich meinen alten SEK nehme mit 272 PS, in dem Fall aussage mit 250, dann fahre ich immer noch 300 Kilometer damit. Das sind die Unterschiede, ne? Also, und dann stehen sie halt mit dem Elektroauto da und laden halt eine halbe, dreiviertel Stunde. Und das heißt, also die Geschwindigkeit, die sie haben, verlieren sie wieder. Und was ich gemerkt habe, ist, wenn ich mit Elektroauto irgendwo hinfahre, längere Strecken, habe ich ungefähr die Geschwindigkeit mit dem VW Käfer. Weil der Schnitt pendelt sich so bei 80 ein mit den Ladepausen. Und wenn ich mit Verbrenner fahre, lade ich halt zu Hause voll und dann fahre ich. Ich war letzte mit dem Diesel, war ich in Lucca. Ich habe mich in Ingolstadt ins Auto gesetzt und bin durchgefahren. Angekommen, immer so 110, 120, 130 und funktioniert einfach. und mit einem Elektroauto hätte ich dreimal laden müssen. Also dann steht man halt irgendwo in der Pampa und hofft, dass es funktioniert.
Und das sind ja schon die absoluten Oberklasse dann.
Ja, es ist nicht, von der Oberklasse hat das nichts zu tun. Das Problem ist halt einfach, wissen Sie, Sie haben ja verschiedene Ladestationenanbieter. Und diese Ladestationenanbieter sind nicht kompatibel teilweise mit den Autos oder nicht kompatibel mit der App, der Sie auf dem Handy drauf haben. Das geht halt alles über App. Sie können ja nicht mehr mit der Scheckkarte bezahlen, sondern müssen alles über App machen. So. Und das Problem ist nun, dass also der italienische Telefonanbieter, ihr Handy, der App-Anbieter, das Auto und der Ladeanbieter zusammen kommunizieren müssen. Und das funktioniert halt oft nicht. Und dann stehen sie halt am Brenner und versuchen es 10-mal und es klappt nicht. Und sie haben vielleicht noch 9% und müssen halt irgendwie weiterkommen. Was machen sie dann? Mir ist es schon so oft passiert, dass ich halt immer nur auf der letzten Ritze irgendwo angekommen bin, dass ich ganz ehrlich sagen muss, wenn ich mit Familie unterwegs wäre, dann möchte ich das meiner Familie nicht antun. Weil meine Familie möchte mit zwei quengelnden Kindern hinten nicht irgendwo stundenlang auf der Suche nach irgendwelchen Ladestationen sein und hoffen, dass man irgendwie ankommt. Und das Problem haben sie beim Diesel nicht. Beim Diesel setzen sie sich rein und fahren. Hm. Und bei den E-Autos müssen sie halt immer hoffen, dass die Technik funktioniert.
Aber die Verteidiger der Elektromobilität würden ja jetzt sagen, ja, gut, aber das ist ja, bald kommen ja dann die viel ausgereiftere Technik und dann wird sich das ja alles überholt haben.
Also ich sehe es anders. Ich meine, stellen Sie sich mal einen normalen Arbeiter vor, ne? Ja. Der verdient im Jahr vielleicht, sagen wir mal, 50.000, ne? So, dann zahlt er seine Steuern, dann bleiben ihm am Ende im Jahr noch 30 übrig und dann am Ende kann er vielleicht 10.000 sparen. So, das nimmt er dreimal und dann kauft er sich ein gebrauchtes Auto. So, und er kann sich kein anderes Auto mehr kaufen, weil das seine Ersparnisse sind, das Geld, das er hat. Und da bin ich der Meinung, dass man schon als Hersteller die Pflicht hat, dem anderen was hinzustellen, was funktioniert. Man kann nicht sagen, du musst jetzt hier 3 Jahre rumrödeln und arbeiten, damit du am Ende eine Kiste hast, wo du nicht weißt, ob du an die Adria kommst oder wo du nicht weißt, ob die Ladekarte funktioniert oder sonst irgendwas. Und dann finde ich als Tester tut mir leicht, ne? Ich gebe die Autos nach 2 Wochen wieder ab und das ist mir wurscht. Aber gut, wenn es schief geht, dann setze ich mich in Zukunft verheim, dann kann ja die Firma das Auto holen. Aber für einen privaten Besitzer, für den muss das Auto funktionieren. Und zwar im Sommer, im Winter, wenn es schneit, wenn es regnet. Und so Sachen, dass sie sich im Winter in ein Elektroauto reinsetzen, das hat 2% weniger Ladung, ist halt einfach übel. Weil stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Benziner und der würde Sie nicht reinsetzen, dann würden Sie lesen, okay, er hat 2% weniger im Tank. Das wäre undenkbar. Aber mit dem E-Auto ist es der Fall. Sie haben 2% weniger Ladung nach einer kalten Nacht. Und das kann man eigentlich einem normalen Nutzer nicht zumuten, meines Erachtens. Und deshalb tun sich auch die E-Auto-Hersteller so schwer, weil diese Technik zwar theoretisch im Labor schon ausgereift ist, aber wenn sie dann in der Praxis unterwegs sind, so viele Hürden sind, dass auf Dauer das andere Auto mit Benzin oder mit Diesel einfach problemloser ist. Sie haben den ganzen Ärger nicht, sie haben keine Angst, sie müssen nicht dauernd auf diese Ladezeile schauen, sie fahren einfach und machen sich keine Gedanken.
Ja, das ist ja durchaus sehr spannend, weil ihre Meinung wird ja bestätigt sozusagen durch die Verkaufszahlen, dass sich das Elektroauto bis heute ja immer wesentlich schlechter verkauft, als immer gehofft und gebetet wird. Mhm. Aber die große Frage ist ja so ein bisschen, wenn das wirklich so ist und das Elektroauto sich beim Endkunden eigentlich wenig durchsetzt, dann haben wir ja ziemlich viel Firlefanz gemacht die letzten Jahre und eigentlich könnte es ja dann der deutschen Automobilindustrie recht gut gehen, wenn man mal dieses China, also die Verkaufszahlen in China so ein bisschen ausklammert, wenn sie einfach weiter ihre Verbrenner verkaufen haben, wenn die auch so toll sind, wie Sie sagen.
Ja gut, das Problem ist natürlich, dass die Autos erstens teuer sind und auf der anderen Seite natürlich, also die Reallohnverluste in Deutschland relativ deutlich sind. Also in vielen Berufen haben sie halt einfach inzwischen Verdienste, die im Endeffekt nicht mehr in der Lage sind, irgendeinen Audi 80 oder sowas zu kaufen. Das geht halt einfach nicht mehr. Einfach, weil die Autos so teuer geworden sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite, weil in Deutschland natürlich auch sagen wir mal so, also dieses eiserne Sparen aufs Auto, wie es früher üblich war, halt nicht mehr üblich ist. Also sie haben teure Handys, sie haben Urlaube, sie haben alles Mögliche. Also es wird nicht mehr so aufs Auto hingespart, wie es früher üblich war. Das ist natürlich eine strukturelle Veränderung. Auf der anderen Seite ist es aber durchaus so, dass die Autofahrer natürlich auch rechnen. Das Ergebnis ist halt, dass die Autos nicht mehr neu gekauft werden, sondern halt erstmal in die Flotte reingehen von Firmenkunden und dann die als 2-3 Jahre nachdem die verleast wurden, nochmal neu verkauft werden. Das ist heute der klassische Weg des deutschen Autos aus dem Leasing raus. Es ist natürlich ein wenig bitter, dass in dem Land, wo sowas hergestellt wird, sowas nötig ist, um am Arbeit überhaupt noch Autos zu verkaufen. Aber das ist nun mal der Gang der Welt und das kann man nicht ändern. Tatsächlich jedoch verkaufen die deutschen Autohersteller in Deutschland immer noch sehr, sehr gut. Das eigentliche Problem bei den meisten ist ja, dass sie ein Riesengeschäft in China hatten und dieses Riesengeschäft in China funktioniert nicht mehr. Weil da hat man einfach Joint Ventures gehabt, die Autos zusammen gebaut haben. Also jede Firma hatte einen großen Partner. Man hat die Autos gebaut, verkauft und dann kamen die Gewinne automatisch rein. Man hat sich praktisch um nichts kümmern müssen. Man hat praktisch nur die technischen Unterlagen nach China geliefert. In China ist ein Werk aufgebaut worden. Die Leute haben es zusammengeschraubt, an Chinesen verkauft und nach Deutschland ging das Geld. Und damit sind sie halt wirklich noch in den letzten Jahren nochmal richtig reich geworden. Das funktioniert jetzt nicht mehr, weil der chinesische Automarkt ebenfalls in der Krise ist. Und damit stehen sie natürlich jetzt da und die Gewinne sinken. Also das ist tatsächlich so ein bisschen das Problem inzwischen. Aber jetzt weniger unbedingt die Zulassungen in Deutschland, weil der VW-Konzern immer noch den deutschen Markt absolut dominiert. Also mit Skoda, mit Audi, mit VW, das ist alles tatsächlich noch eine Riesenfirma, die tatsächlich noch sehr, sehr viele Umsätze hat. Aber halt nicht mehr in China, wo das Geschäft praktisch so von selbst gelaufen ist, ohne dass man viel machen musste.
Ja. Ja, und was würden Sie dann sagen? Wie existenziell ist dann diese Krise der Automobilindustrie in Deutschland? Also wie viel Stellenabbauten und so, welche Ausmaße nimmt das noch an? Das ist ja doch so ein großes Angstthema.
Ja gut, also die Automobilindustrie selbst in Form von Autoherstellern, also BMW, Mercedes, Porsche und so weiter, ist nicht so das Thema. Das trifft halt vor allen Dingen Ford und Opel. Tatsächlich, die haben natürlich echte Probleme, weil das halt zwei kleine Hersteller sind, die für die jeweiligen globalen Marken Ford bzw. Stellantis nicht so wichtig sind. Deshalb bauen die tatsächlich stark ab. Das eigentliche Problem sind mehr die Zulieferer. Also die den Kostendruck abbekommen. Natürlich, die Autofirmen sagen, wir müssen sparen. Und dann, wenn also den Kostendruck weitergeben an die Zulieferer, damit die Gewinne wiederum bei den Autoherstellern steigen. Und dadurch sind halt die Zulieferer gezwungen, sehr, sehr eng zu arbeiten. Also sie mit sehr wenigen Leuten. Und da wird dann eher entlassen als bei anderen. Aber auch da ist es so, in den großen Automobilzentren haben sie immer das Problem, dass es zu wenig gute Leute gibt. Das heißt, es ist immer nötig, irgendwelche guten Leute reinzuholen. Und sie können da auch nicht einfach jeden rausschmeißen, sondern sie brauchen halt einfach diese Leute trotz allem zum Aufrechterhalten des Betriebs. Und daher haben sie also jetzt nicht so nicht so radikal, so einmal 10% über das Belegschaft drüber, sondern es wird halt einfach geschaut, wenn irgendeine Stelle frei wird, dass sie nicht nachbesetzt wird. Aber so diese großen Entlassungswellen, dass wir wirklich alle raushauen, trifft so vielleicht bei Zulieferern, die ein bisschen abseits sitzen, aber nicht in den großen Städten.
Aber man sagt ja so, bei jedem Arbeitsplatz, der in der Automobilindustrie oder bei den Kernmarken wegfällt, da fallen dann x weitere bei den Zulieferern und so weiter noch dazu weg.
Ja gut, also natürlich, man streicht, was man kann, das ist klar. Also wenn Stellen nicht nötig sind, und natürlich gibt's, wir dürfen nicht übersehen, also wenn Sie früher nach Ingolstadt gefahren sind, auf der Autobahn von München nach Nürnberg, war rechts ein Riesenplakat, bewerben Sie sich bei Audi. Also die haben genommen, was sie kriegen konnten. Und natürlich haben sie in solchen Riesenstrukturen immer einen gewissen Overhead und Leute, die man vielleicht gar nicht so nötig braucht. Oder Strukturen, die einfach doppelt und dreifach besetzt sind. Wie halt in den großen Konzernen ist, weil sie halt einfach, jeder denkt, ah, jetzt brauche ich hier noch einen Manager für das und das. Und dann werden die halt einfach eingestellt, weil das Geld ist eh da. Und sowas wird dann abgebaut. Aber die eigentliche Struktur der Firma, also das, was die Firma letztlich funktionieren lässt, das bleibt erhalten. Und bei Audi ist es halt so, die haben halt einen Fehler gemacht mit dem Audi Q8. Das war dieser Elektro-SUV. Der ist in Brüssel gebaut worden, Riesenwerk, und hat sich halt nicht durchgesetzt, weil das Ding erstens zu groß war, zweitens zu teuer und drittens für den Audi auch nicht gut genug gefahren ist, weil setzen Sie sich in ein Audi mit Verbrenner rein mit der gleichen PS, sagen Sie sich einen Unterschied, ne? Weil der wiegt halt 500 Kilo weniger, weil keine Batterie drin ist.
Ja.
Okay, gut, jedenfalls dieser Q8 hat sich halt bei der vielzahlenden Kundschaft nicht durchgesetzt, weil Leute, die viel Geld ausgeben, wollen nicht eine Stunde an der Ladestation stehen. Das machen die einfach nicht. Kein Manager stellt sich eine Stunde in Linte an den Ladestationen und sagt so, ach ja, jetzt habe ich eine Stunde, jetzt gehe ich mal kurz essen. So, das heißt, dieser Q8 ist am Markt vorbei geplant worden, die Leute haben den nicht gekauft. Und dann musste halt der Q8 eingestellt worden werden und dann damit auch das ganze Werk eingestellt worden. Das ist tatsächlich ein Problem. Und da gibt es natürlich dann riesen Abschreibungen und die auf den Gewinn. Und dann geht es den Firmen schlecht, obwohl es im Prinzip nur Abschreibungen sind, die halt irgendwann weg sind. Aber das bedeutet nicht, dass die Firmen nicht trotzdem gut Geld verdienen. Sie optimieren halt steuerlich, indem sie halt die Verluste eben mit reinrechnen und dann sind die Gewinne halt niedriger. Aber verdient wird trotzdem.
Ja.
Das ist halt einfach das Aufarbeiten von Fehlentscheidungen in früheren Zeiten.
Ja gut, aber jetzt kommt ja noch das Verbrenner aus. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das einfach so weitergehen kann, oder?
Ja, doch. Also ich glaube, es ist halt die Frage, wie man das letztendlich kommuniziert. Ich glaube, also am Ende wird es darauf hinauflaufen auf das Thema Range Extender. Also ja. Das ist das große Ding momentan, dass man halt sagt, okay, man macht ein theoretisches E-Auto, das aber einen Verbrenner drin hat, um die Reichweite zu vergrößern. Das heißt also, das wird so laufen, dass man halt irgendwo so einen mittelkleinen Akku irgendwo hat, wo man halt ein bisschen rekuperiert, was nicht schlecht ist. Ich will ja nicht sagen, dass es total schlecht ist, die verfahrene Energie wieder aufzufangen und dann wieder abzugeben, wenn man dann anfährt. Aber der Range Extender kann natürlich garantieren, dass man erstens weit kommt und zweitens halt notfalls auch immer tankt und den Akku einfach so lässt, wie er ist. Ne? Ja. Das hat dann letztendlich eine Ausrede in dem Auto drin. Weil die meisten Kunden, die einen Hybrid kaufen, fahren halt mit Verbrenner und das Kabel liegt halt hinten drinnen. Er hat damit rumkutschiert, weil es halt Steuervorteile bringt. Und auf die Art und Weise kann man sich eben rausreden bei der Sache. Man kann sagen, ja, wir haben jetzt überall E-Antrieb drinnen und alles ganz wunderbar. Und man lässt halt den Verbrenner laufen, weil es einfach den Menschen nicht vermittelbar ist, dass sie alle 200 Kilometer anhalten und neu laden. Ich meine, versuchen Sie mal hier, machen Sie mal den Test hier in Berlin Mitte, ne? Also, wenn ich bei Springer bin, ne? Die nächste Ladestation ist bei diesem furchtbaren, da geht's so ein Hochhausviertel gleich um die Ecke und da ist dann die nächste Ladestation und wenn Sie da raussteigen, steigen Sie in Müll und Exkremente beim Laden.
Das ist aber einfach Berlin.
Aber wer soll das machen?
Und ich Berliner.
Meine, gucken Sie, ich bin ja öfters in Italien mit den Dingern, ne? Und, Ich könnte eine ganze Serie machen mit miserabel gepflegten Ladestationen in Italien. Ich war letztes Jahr in Sondrio bei einem Bergrennen mit einem Opel Mokka. So, und mit dem bin ich heimgefahren. Ich hatte als Elektroantrieb und ich hatte noch irgendwie 40% Akku und habe mir gedacht, na, da fahre ich jetzt über den Jaufenpass zurück. So, und über das Schilfseejoch zurück. Und da hat mir gedacht, ja, okay, das sind ungefähr 60 Kilometer, da wird er hoffentlich irgendwo eine Ladestation sein. Und ich bin so sage und schreibe 10 Ladestationen hingefahren und alle waren kaputt. Jede war auf eine andere Art und Weise kaputt, aber keine einzige hat funktioniert. Nicht mal die an der Tankstelle selber hat funktioniert. Die haben gesagt, ne, geht seit Jahren nicht mehr, steht halt da, läuft nicht so. Und dann bin ich mit 9% oben am Pass angekommen und auf der anderen Seite runtergekrochen und habe mir gedacht, okay, auf der anderen Seite ist Südtirol, da wird das ja hoffentlich funktionieren, dass in Sondrio nicht geht, mag sein, aber Südtirol funktioniert. Glauben Sie, Südtirol hätte irgendwas funktioniert? Ich musste wieder den ganzen Weg hoch ins Finchgau, hoch und runter nach Tirol, um dann mit letzter Kraft noch zur Ladestation zu kommen. Und
also, ist ein großer Stressfaktor.
Na, man ist halt mit den Nerven runter, weil sie schauen dann auf diese Anzeigen, es geht immer weiter runter und runter und runter. Und das können sie niemandem antun, weil kein Mensch Bock auf diesen Mist hat. Natürlich, können sie jetzt sagen, okay, ich war halt dahin, wo die Ladestationen von Tesla sind, mit dem Supercharger, dann geht das. Aber wenn sie irgendwo in die Pampa fahren wollen, und Pampa fängt schon an, wenn sie zum Beispiel nur in die Toskana fahren, dann ist es nervig für den normalen Nutzer. Ja. Und der normale Nutzer mag das nicht. Der mag einfach tanken und fahren. So. Und mit dem Range Extender, sogenannten, kann man das halt machen. Man baut halt einen 1,5 Liter Motor ein, einen Turbolader, da können sie heute 200 PS rausholen, problemlos. Und dann haben sie halt noch einen 40 Liter Tank und dann geht das Ding halt 400 Kilometer. Und dann wird man sagen, ja, hier ist ein Akku drin und damit haben wir das E-Auto erfüllt und dann läuft.
Aber ist das wirklich dann preismäßig so zu machen, dass das auch nicht so ins Gewicht fällt oder ist das nur so für Oberklasse, also wenn man es so macht, wie Sie es beschreiben.
Na gut, man kann natürlich fragen, ob die Preise für die Akkus und für den Elektromotor nicht weiterfallen. Das kann durchaus sein, dass es also geht. Die Idee in Deutschland war halt, dass man gesagt hat, okay, wir sagen, das ist total cool und die Leute sollen halt coole, teure Autos kaufen. Und wenn erstmal die Oberklasse das fährt, dann kaufen alle anderen das auch. Vor allen Dingen hat man ja auch überlegt, okay, wenn die Autos erstmal teuer sind, dann kann man ja erstmal das Teure an die Leute Reichen verkaufen und anschließend sich hinstellen und dann das nach unten diffundieren lassen, wie es halt üblich war. Also genauso wie im V8-Motor und mit diesen ganzen Sachen, die halt irgendwo ankommen. Oder zum Beispiel sowas wie elektrische Fensterheber, waren ja auch früher nicht überall drin, heute sind sie überall, auch in den kleinen Wagen. So hat man es halt gedacht. Das Problem ist nur, dass wenn sie mit den Leuten aus der Oberklasse reden, sagen die ihnen halt alle, nee, ich will meine alte S-Klasse, ich will meinen 8-Zylinder, ich mag meinen Porsche 911. Und so weiter. Und ich sehe es bei uns in der Straße. Wir haben ja reiche Leute bei uns wohnen. Die geben halt ihren alten 911 nicht hier, weil sie sagen, nö, warum sollte ich es machen? Warum soll ich jetzt hier irgendwie so ein E-Auto kaufen? Und die haben halt alle keinen Bock. Die wollen das nicht. Selbst noch nicht mal die Audi-Manager haben Bock drauf. Die sagen alle, nee, ich suche halt, dass ich irgendwie einen Verbrenner krieg. Mhm. Und das Ergebnis ist halt, dass sie am Ende halt, eine Fehlvorstellung von dem haben, was vermögende Leute wollen. Und die Leute sagen halt einfach, ich gebe nicht 110.000 Euro aus für ein Auto, das nur 200 Kilometer läuft. Mache ich nicht. Und dann gibt es halt so Sachen wie den Porsche Taycan, der sich nicht verkauft. Den haben sie dann verleast und jetzt kriegen sie einen für vielleicht 35.000 Euro. Weil den keiner will. Weil das Ding halt nach 200 Kilometer stehen bleibt. Und weil es noch nicht mal bei Vollgas, sondern halt nur so bei mittlerer Geschwindigkeit.
Ja.
Wenn ich einen Porsche will, dann will ich mich reinsetzen und rasen. Was anderes möchte ich mit dem Ding nicht. Und niemand kauft das Ding, um eine Stunde an der Ladestation zu stehen.
Ja.
Das macht keiner.
Na gut, ich meine, das ist ja sowieso so ein Ding. Ich meine, bei Autos, da geht es ja eigentlich hauptsächlich um Spaß. Also jedenfalls um so, weil so bei den teuren deutschen Autos, da geht es ja um Spaß.
Es geht vor allem nicht um Zuverlässigkeit. Sie wollen halt schlicht und einfach immer irgendwo ankommen. Und sie wollen nicht, also nehmen Sie mal eine typische Krankenschwester, ne? Die hat ein Kind oder zwei Kinder und einen Mann. So, die muss jetzt arbeiten. Das heißt, also sie sitzt 8 Stunden in der Station oder 10 Stunden und dann muss sie anschließend noch einkaufen und ihre Kinder abholen. So, und dann mussten die Kinder noch irgendwie Hausaufgaben machen, dann muss sie dabei sitzen und am Abend kommt noch ihr Mann nach Hause, mir ist auch noch Zeit. Das Letzte, was diese Frau will, ist, dass er am Abend irgendwie um 7 Uhr nochmal rausgeht mit dem Auto, irgendwo in die Ecke fährt zur nächsten Ladestation, eine halbe Stunde im Winter bei der Finsternis draußen steht, bis das Ding geladen ist, wird zurückfahren, um am nächsten Tag wieder in der Arbeit zu fahren. Die hat keinen Bock drauf, weil die sich sagt, hey, ich lebe doch nicht dafür, dass ich dann eine Stunde lang an der Ladestation stehe. Das ist das, was die Leute nicht verstehen, ne? Der Faktor Zeit bei der ganzen Geschichte. Weil die Leute wollen etwas, was funktioniert, ohne nachzudenken. Die wollen es hinstellen, Tür zu und dann vergessen. Das geht beim Elektroauto nicht. Das Elektroauto müssen sie halt laden. Und solange sie keine eigene Ladestation zu Hause haben, das ist die einzige Ausnahme. Wenn es geht, dann ist es okay. Aber wenn sie fremdladen müssen, geht's nicht. Und wie viele Leute leben wie ich in der Villa? Und wie viele Leute leben in einem Block oder hier in Berlin und haben nichts?
Wir haben nichts hier. Nee.
Wo sollen sie hingehen? Ich meine, es gibt nichts. Also sie können es zwar theoretisch machen, aber es ist halt einfach Aufwand und Ärger. Also bei mir zum Beispiel am Tegernsee, um es mal zu erklären, wir haben Tiefgaragen. Tiefgaragen ist aus den 70er Jahre. Da ist es eben aus Brandschutzgründen verboten, eine Ladestation reinzubauen, weil es nicht geht, weil die halt nicht dafür vorbereitet ist. Wir haben da die elektrischen Leitungen nicht. Es gibt da nur einen Lichtschalter, sonst gibt es da nichts. Wir haben keine Schnellleitungen. Wir können da nichts einbauen. Das heißt, also eine Wohnanlage mit 40 Wohnungen kann keine E-Autos versorgen. Jetzt gibt es eine kommunale Ladestation tatsächlich im Ort, ungefähr 500 Meter weiter. Aber da geht es halt 100 Höhenmeter runter. So, und jetzt überlegen Sie sich mal, seien Sie mal ein alter Mensch, es ist Winter, so, und da ist alles verschneit. Jetzt müssen Sie mit dem Auto runterfahren, so, und jetzt müssen Sie wieder zurück, dann müssen Sie den ganzen Berg wieder hochlatschen, bis es dann fertig ist und dann wieder runtergehen, und dann stellen Sie am Ende fest, dass das Ding bei 10% abgebrochen hat. Da haben Sie keine Lust, ne? Deshalb fährt bei uns am Tegernsee kein Mensch E-Autos, die fahren alle Verbrenner. Große, schwere, laute, stinkende Verbrenner. Die funktionieren am besten Diesel, weil mit Diesel kommt man bei uns weit. So funktioniert das halt bei uns. Und an diesen Menschen ist es halt vorbeikonstruiert worden, weil kein Mensch Lust hat auf diesen Stress. Es geht halt einfach nicht. Ich meine, ich habe das letztens auch gehabt, da war ich auch mit dem E-Auto, um Katzenfutter zu kaufen, da hat man gedacht, ja, da fahre ich halt rüber zum Däner, da gibt's eine Ladestation, Stöpsel ein, geh rein, kaufe meine Katze, kaufe ein paar Blumen, komm raus. Ladung hat nach 10% abgebrochen. Grund, keine Ahnung.
Ja.
Anschließend kriege ich noch eine Rechnung, dass ich ohne Laden zu lange rumstand an diesem Ding. Wenn Sie nämlich ohne Laden auf dem Parkplatz stehen, dann meldet das Ding und dann kriegen Sie also eine extra Rechnung darauf. Stellen Sie sich das bei einer Tankstelle vor. Ne? Also es macht keiner. Also es ist so totaler Irrsinn. Und je mehr Leute das erfahren, desto weniger Leute wollen das auch machen. Ne? Die haben einfach keine Lust mehr nach der Zeit. Wir kaufen das Ding dann wieder und steigen halt wieder um auf einen Verbrenner oder auf einen Hybrid oder sonst irgendwas, was halt einfach weniger Probleme macht.
Also Elektroauto ist einfach auch spaßbefreit.
Ja, es ist halt, ich glaube, grundsätzlich ist die Idee ja nicht schlecht. Es ist halt nur am Markt vorbei, das ist ein und vor allen Dingen an den Bedürfnissen der Menschen. Weil sie können, wenn sie eine funktionierende Lösung haben mit dem Verbrenner, sich nicht hinstellen und sagen, ich verkaufe dir für mehr Geld etwas, womit du mehr Probleme hast. Das ist diese Sache. Wenn die Probleme erstmal wegentwickelt hätten, dass sie sagen, okay, das Ding läuft 500 Kilometer, dieser ganze Mist mit diesen Ladestationen ist nicht so. Die hätten ja sagen können, okay, wir machen eine Lösung, wir machen eine App europaweit und die geht für alle, da muss jeder mitspielen, kostet es, was es wolle, und dann läuft es halt. Wenn das gemacht hätten, dann hätten sie diese ganzen Lade im Ausland Probleme schon mal weg. Was machen sie nicht? Stattdessen haben sie halt irgendwelche Wie bei uns in Ingolstadt, also die Stadtwerke, die haben halt ihren eigenen Ladesystem und dann müssen sie sich halt erstmal eine eigene App runterladen und dann diese eigene App installieren und dann zurückschicken. Oder ich meine, ich habe es einmal in Italien gemacht, da gab es keine Ladestation, die ich gebraucht habe und dann habe ich versucht, also mit der italienischen Ladestation-App zu arbeiten. Die müssen sie runterladen und dann gehen sie ein und dann heißt sie, was ist ihre italienische Steuernummer? Ja, was ist meine italienische Steuernummer? Ich habe eine Steuernummer von einem Freund genommen, die ging dann auch nicht, obwohl der eine italienische hatte. Und es ging einfach nicht. Und dann stehen sie irgendwo in der Pampa und haben immer weniger Strom. Und was machen sie dann? Dann hauen sie irgendeinen Italiener an, dass er sie mit ihren Karten laden lässt, weil es nicht geht. Und ich meine, AirChip, ich habe die App immer noch drauf. Die meldet sich jeden Monat und sagt, ich muss fertig installieren. Na, also es ist bizarr.
Es ist bizarr. Ja, und aber das ist ja irgendwie doch, sie sind, wenn sie da als Tester so überzeugt sind und aber der deutsche Konsumer gibt ihnen ja recht, also es gibt ja nicht so viele, die große Welle der Elektroautokäufer bleibt ja aus, aber trotzdem gibt es ja diese eigentümliche Sicherheit, nicht nur bei den Unternehmen, aber in der gesamten Öffentlichkeit, dass dieser Siegeszug der Elektroautomobilität nicht nur wahrscheinlich ist, sondern schon vollkommen sicher ist, vollkommen vorweggenommen ist.
Also wenn, das ist natürlich so, also wenn Sie Politiker sind und einen Chauffeur haben, dann ist es Ihnen völlig egal, dann hat er halt irgendwo seine Ladestation und kann das machen. Aber auch die Politiker fahren zum großen Teil Diesel oder halt Limousinen, die halt schlicht und einfach mit Verbrenner laufen, weil sie halt sagen, ich muss halt irgendwo ankommen. Diese E-Autos sind also auch nur bei denen nur meistens Show. So, diese Sicherheit ist halt ein Problem, weil Politik nie zugeben kann, dass sie komplett falsch lag. Natürlich können sie jetzt hinstellen und sagen, okay, wir sehen, ihr wollt es nicht. Also man sieht es ja an den Zulassungszahlen. Die Leute kaufen vielleicht Hybride, aber so richtige Elektroautos sind immer noch die Ausnahme. Und wenn sie die Firmenautos rausrechnen, dann wird es ganz schwarz. Wenn sie nur mal gucken, was privat an E-Autos besetzen wird, das ist ganz, ganz wenig in Deutschland. Das meiste sind tatsächlich Firmenautos, weil man halt damit Steuern sparen kann. Deshalb werden halt die für E-Autos gekauft. So, jetzt haben sie halt das Problem, dass alle jahrelang gesagt haben, das ist die Zukunft. Ja. Politiker können nicht sich hinstellen und sagen, wir haben uns total geirrt. Das machen die einfach nicht. Sie werden es nie tun. Sie werden immer versuchen, einen Ausweg zu finden, dass sie sagen, die Idee war gut, die Umsetzung war nicht perfekt und jetzt versuchen wir es so ein bisschen anders und dann kommen wir schon irgendwie außen rum. Aber sie werden nie sagen, das war falsch. Genauso wie es halt bei der Atomkraft momentan ist. Da wird ja auch nicht gesagt, wir haben jahrelang Mist gebaut, sondern dann hieß es, ja, das waren halt Fehlentscheidungen aus der Zeit heraus und so und wir würden schon gerne wieder, ne, und dieses Wieselartige, das da so läuft. Und genauso ist halt beim Elektroauto, weil es ist halt tatsächlich schwer zu sagen, dass sie halt alle Fehler gemacht haben, weil sie müssten erklären, dass diese ganze E-Auto-Förderung falsch war, die Milliarden, die da verbrannt wurden, Milliarden für die Entwicklung, Milliarden für die ganze Bewerbung des ganzen Zeugs, alles, dieser ganze Komplex, der da dranhängt, ne, das muss alles gesagt werden, das war ein Fehler, wir haben uns geirrt. Das macht keiner gerne. Warum soll man es tun?
Ja.
Es wird halt dann abgeräumt wie der Audi Q8 irgendwie, dann heißt er ja, okay, ist weg. Oder halt jetzt VW jetzt mit ihrer gläsernen Fabrik, muss halt auch jetzt irgendwie alles raustun, heimlich und still und leise. Aber dass es so wirklich gesagt wird, wir ändern es, das machen vielleicht noch, also Ford hat das gemacht. Die haben ja diesen F-150 Lightning eingestellt, diesen Pickup. Und genauso macht Stellantis, dass die also sich hingestellt haben und gesagt, okay, wir haben jetzt den Fiat 500, der war ja nur als E-Auto gebaut, jetzt bauen wir den Verbrenner rein. Und zwar in eine Elektroplattform. Das wäre immer so, wir machen es auf keinen Fall. Die nächsten, die jetzt anfangen, sind Renault. Weil Renault wollte den Alpine nur noch als E-Auto anbieten. Und jetzt, so ein paar Wochen, hieß es dann plötzlich, ja, wir könnten ja doch wieder einen Verbrenner reinbauen. Und das ist ganz klar, warum. Weil kein Mensch, der sich ein Rennauto kauft, eins mit Elektroauto kauft, was will ich damit? Ich meine, ich will schnell fahren, ich will von A nach B schnell kommen mit dem Rennauto und ich will nicht von A nach B nach der Hälfte halten müssen und dann fahren alle an mir vorbei, selbst der kleinste alte Golf Diesel fährt an mir vorbei. Ich muss aufladen und dann komme ich immer nach dem an. Darauf habe ich keine Lust.
Aber Sie meinen also, es dämmert denen schon, dass sie falsch lagen. Sie können es doch nicht eingestehen.
Nee, ich glaube, der Fehler war, das Ding nicht fertig zu entwickeln. Wenn ein Elektroauto 500 Kilometer wirklich laufen würde, würde ich nichts sagen. Wenn sie überall mit demselben Ding laden könnten, wäre es überhaupt kein Problem. Aber das hat man nicht gemacht, sondern man hat versucht, also Systeme parallel aufzubauen, die nicht kompatibel sind. Und die Schwierigkeit ist nun, dass sie auf der einen Seite die technische Lösung E-Auto haben und auf der anderen Seite die technische Lösung Ladestationen. Die einzigen, bei denen es nicht so ist, ist Tesla, weil Tesla tatsächlich seine eigene Ladestation hat. Aber alle anderen müssen halt irgendwie zusammengebracht werden. Und das ist halt aufwendig. Meine Mutter zum Beispiel fährt sehr gerne E-Autos, aber ich war einmal mit ihr in meinem Laden in der Nähe von Bayreuth und da standen wir eine Dreiviertelstunde an einer hässlichen Ladestation mitten in der Pampa und meine Mutter ist total unzufrieden geworden. Seitdem fährt meine Mutter nicht mehr mit zum Laden, weil sie sagt, das will ich nicht. Und dieses Problem müsste man irgendwie lösen. Das können Sie insofern umgehen, als wenn Sie zu Hause eine eigene Ladestation haben, in Ihrer eigenen Villa, und nur so weit fahren, wie das Auto kommt. Dann überhaupt kein Problem. Und deshalb wird es auch meistens genutzt, weil die meisten sind halt bei uns Zweitautos. Also Leute, die eine Ladestation haben, fahren halt rum und für die Langstrecke haben sie halt noch ein anderes Auto. Aber der komplette Ersatz aller Verbrenner mit E-Autos bei der Ladestruktur, die wir haben, ist illusorisch. Es geht nicht. Und es wird auch nicht gehen, weil die Ladestationen relativ teuer sind. Um sich zu rentieren, brauchen die so zwischen 6 und 8 Ladevorgänge pro Tag. Wenn sie die nicht haben, lohnt sich das nicht. Und jetzt müssen sie sich vorstellen, sie haben Tage wie zum Beispiel den Sonntag, wo relativ wenig los ist, und dann haben sie Ferienbeginn. Sie brauchen die Infrastruktur für den Ferienbeginn. Das können sie mit der Tankstelle leicht machen, weil sie da unten einen riesen Tank unter der Tankstelle haben. Aber machen sie das mal mit den Kabeln. Wie soll das funktionieren? Da hat mir noch keiner eine Lösung sagen können. Ich kann es mir nicht vorstellen, beim besten Willen nicht. Weil sie müssen es wirklich schaffen, dass am ersten Ferientag in den Sommerferien jeder, der fährt, nach Italien kommt. Und da brauchen sie die ganzen Ladestationen dafür. Und die müssen dann alle den Strom kriegen. Und es klappt ja noch nicht mal jetzt richtig. Weil wenn sie jetzt zum Beispiel an einem Feiertag hoch zum Brenner fahren, dann sind alle Ladestationen zu, es gibt einen Stau und die Ladestationen spucken dann auch weniger aus, weil dann einfach zu wenig Strom da ist. Was machen sie? Und das wollen die Leute halt nicht. Die Leute wollen Tankstutzen rein, hinhalten, 2 Minuten warten, 700, 800 Kilometer fahren.
Ja.
Das ist das, was die Leute als Erwartungshaltung haben. Und wenn man das irgendwie anders gemanagt hätte, dass man sagt, okay, man kann es zum Beispiel entzerren durch größere Reichweite Autos, wäre das nicht so schlimm. Aber so wie es halt momentan läuft, stehen halt alle dann oben am Brenner, wenn sie erstmal in München losgefahren sind. Weil dann ist nämlich der Akku platt im Winter. Und das ist das Problem, ne? Also sie kommen aus dieser Verkettung, dieser Problematik nicht raus. Da brauchen sie Antworten. Und das ist halt einfach mal gemacht worden, so wie es halt so immer ist. Ne? Also ähnlich wie beim Dieselskandal. Da hieß es ja auch, ja, wir von der EU stellen uns hin und machen jetzt einen Grenzwert. Ihr Designer, ihr Ingenieure, ihr macht uns das. Ihr könnt das. So. Und dann kamen die Ingenieure hin und haben gesagt, ja, das geht überhaupt nicht. Wie soll das technisch funktionieren? Und dann haben sie halt gesagt, okay, mach mal eine Software rein, die halt das Ding auf dem Teststand abschaltet und dann funktioniert das für uns. Weil das eine Lösung ist, die machbar ist für sie. Das war also durchaus möglich und das haben sie halt dann gemacht. Daraus wurde dann das Dieselskandal. Und das ist halt das Problem, wenn sie Leute in Brüssel haben, die Theaterwissenschaften studieren und Lösungen machen, bei denen normale Menschen damit arbeiten sollen und Ingenieure dafür Lösungen liefern sollen, dann ist das halt oft nicht realistisch. Und die Autoindustrie hat nur einen Fehler gemacht, dass sie halt gesagt hat, okay, das wird das Geschäft des Jahrhunderts, wenn alle umsteigen und wir machen da mit und jetzt wird's halt nicht so und jetzt geht's halt schief.
Don Alfonso, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich für das Gespräch und einen schönen Nachmittag hier in Berlin.
Ebenfalls. Vielen Dank an Sie auch, liebe Zuschauer. Dieses Gesprächsformat gibt es hier jeden Sonntag. Also ich hoffe, Sie bleiben dran. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal.